Liebe Freunde, der Daniel, ihr wisst, der war ein Jude aus Jerusalem, als Knirps gekidnappt, als Teenager auf Staatstreue zurechtgetrimmt, als Beamter in Babel ausgebildet, ein Mensch klug, geschickt, begabt, für die politische Laufbahn wie geschaffen. Kein Wunder, dass der aufstieg wie eine Rakete. Es hat nicht lange gedauert, da hat er es bis zum Minister gebracht. Und fast wäre er zur rechten Hand zum Stellvertreter des Staatsoberhauptes geworden, aber in dem Augenblick, wo er den Posten des Ministerpräsidenten kriegen soll, da kriegen ihn seine Gegner zu fassen und stürzen ihn, denn das ist ja klar, dass so ein Mensch seine Konkurrenten hat. Da gab es noch genug andere, die hatten nicht so viel auf dem Kasten wie er, aber die hatten Lust auf seinen Posten. Und die haben sich sowieso schon die ganze Zeit darüber gefoppt, wie er die einen nach dem anderen überrundet hat. Aber jetzt, als er den höchsten Regierungsposten erklimmen will, da platzt denen vor Neid der Kragen, sie beschließen, ihn abzuschießen. Das war aber bei Daniel gar nicht so einfach. Einfach deswegen, weil diesem Mann einfach nichts Negatives nachzuweisen war. Der war in keinen Geldskandal verwickelt, wie die Spitzenkräfte der Bundesrepublik Deutschland. Der war in keinen Weinskandal verwickelt. Übrigens kennt ihr den Unterschied zwischen dem ungarischen und österreichischen Wein. Der ungarische ist für festliche und der österreichische für frostige Tage. Der aktuelle Tipp für die Autofahrer: jetzt kommt der Frost also hinein in den Tank mit dem österreichischen Wein. Ist gut. Also der Daniel, der hatte weder mit Geld, noch mit Wein, noch mit Baumaterial irgendwelche Geschäfte gemacht. Der hat keine Neubauwohnung verschoben, keine Bestechungsaffäre, keine Liebesaffäre. Dem Manne war beim bösesten Willen nichts Negatives anzuhängen. Daniel Buch, Kapitel 6, ab Vers 5. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer: wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Also, dass man da nicht schon eher drauf gekommen war. Ja, Daniel war in jeder Hinsicht einwandfrei, nur in einem Punkt. Da klappte es nicht, das war der ideologische. Er hatte die falsche Weltanschauung. Das war der Punkt, wo man den Hebel ansetzen und ihn aus dem Sattel wippen konnte. Ja, Daniel stammte, wie ich schon gesagt habe, aus Jerusalem, war also Jude, gehörte also zu dem Volk, das den lebendigen Gott kannte und vor allem zu Gott betete. Zum Beispiel spricht jeder fromme Jude an jedem Tag dreimal das Gebet, das findet ihr im 5. Buch Mose, Kapitel 6, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und so weiter. Diese Worte hat der Daniel auch gebetet. Jeden Tag. Dreimal an jedem Tag. Und laut. Das war bekannt und der Daniel machte sich da auch nichts draus, dass das jeder mithören konnte. Und jeder konnte wissen, dass er ein treuer Anhänger Gottes war. Daran hatte auch die Umschulung und die Karriere und der hohe Posten nichts ändern können. Wir werden nachher noch sehen, in welche Lebensgefahr der Daniel geraten ist wegen seines Glaubens, als man ihn in die Höhle der Löwen, den Bestien zum Fraß, vorgeworfen hat. Aber die Gefahr der Löwenhöhle ist noch längst nicht so groß wie die Gefahr, ein Salonlöwe zu werden. Also einer, der sich einen hohen Posten erschleicht, aber um Gott einen großen Bogen macht und vor seinen Mitmenschen einen Krummbuckel macht. Ist ja schon mancher auf dem politischen Parkett glatt hingeflogen. Und ganze Kirchen haben vor den politischen Machthabern auf den Bauch gebeten und ihren Gott und ihren Glauben verraten. Durch das jahrhundertelange Bündnis von Thron und Altar, da hat die Kirche oft genug ihren Glauben verleugnet. Wenn sie jedem Machthaber, ganz egal, wer nun da gerade an der Regierung war, ihre Dienste angeboten hat. Das hat der Kirche bis zum heutigen Tag den Ruf eingebracht, Sie wäre weiter nichts als ein Instrument der herrschenden und der besitzenden Klassen. Aber die Kirche ist nicht dazu da, die herrschende Klasse zu stützen oder etwa gar zu stürzen, sondern sie ist dazu da, um den Menschen aller Klassen zu sagen, Gott hat euch lieb und will euch haben. Und ich fordere dich auf im Namen Gottes, dass du Gott die Ehre gibst und ihn anbetest, ganz egal, zu welcher Klasse von Menschen du dich zählst oder gezählt wirst. Ja, Daniel gehörte zur damaligen herrschenden Klasse. Aber Gott hat ihn davor bewahrt, am Hofe des Königs ein Höfling zu werden. Und das ist das große Wunder in dieser Geschichte. Denn die Versuchung, seinem Glauben abzuschwören, die war für den Daniel natürlich riesengroß. Das weißt du ja von dir selber auch, wie das ist, wenn du der Einzige bist, der gegen den Strom zu schwimmen versucht. Du bist vielleicht der Einzige in deiner Klasse, der zur Christenlehre geht oder gegangen ist. Der Einzige in deiner Familie, der betet. Der Einzige in deiner Brigade, der zur Spatentruppe geht. Und nun stellt ihr mal den Daniel vor, das war der einzige Minister im ganzen Königreich Babylon, der an Gott glaubte. Der einzige in der ganzen Regierung, der zu Gott betet. Allein einem riesigen Apparat gegenüber und auch in seinem ganzen Ministerium bis in die Abteilung des Innern hinein, denken sie alle ganz anders als er. Aber der gehört noch nicht zu der Sorte Menschen, die ihre Karriere auf alle Fälle durchboxen und deswegen Gott den Rücken kehren. Die wegen eines schönen Postens ihre Seele verkaufen oder um im Leben vorwärts zu kommen, ihren Glauben verleugnen. Der gehört nicht zu denen, die ihren Glauben im Herzen haben und nach außen sich das überhaupt nicht anmerken lassen. Die innerlichen sogenannten frommen Standpunkt vertreten und nach außen was ganz anderes sagen. Ich habe auch meinen festen Standpunkt, sagte der Wetterhahn und zeigte mit der Antenne nach dem Westen und mit dem Schnabel nach dem Osten. So eine windige Type ist der Daniel nicht gewesen. Der orientierte sich nicht bloß nach allen möglichen Richtungen, sondern er hat sich orientiert nach einer einzigen Richtung. Es heißt hier, er redet immer in Richtung Jerusalem, der Stadt Gottes. Also er richtet sich und orientiert sich nach Gott. Der war Gott treu. Und vielleicht war es gerade diese unbeugsame Treue, und diese unbedingte Wahrhaftigkeit, diese geradlinige Ehrlichkeit, die ihm die Gunst des Königs eingebracht hat. Denn der König, der hatte schnell erkannt, auf die Karrieremacher und Heuchler und Schmeichler und Nachredner, auf die konnte er sich, wenn es darauf ankam, nicht verlassen. Aber auf den Daniel, auf den war Verlass. Bei dem wusste er in jedem Fall, woran er war. Dem konnte er vertrauen, besser als dem ganzen Geschmeiß von Heuchlern, die ihm nur nach dem Munde geredet haben. Ein Mensch, der seine Überzeugung ehrlich und treu vertritt, der verdient in jedem Falle das Vertrauen. Denn Treue und Vertrauen gehören ja zusammen. Und wenn du willst, dass die Menschen dir vertrauen, wenn du willst, dass sie dir, deine Freunde und deine Feinde, dass sie dich überhaupt erstmal ernst nehmen, dann brauchst du nur ehrlich und treu zu deiner Überzeugung zu stehen. Lege beim Einzug ins Lehrlingsheim oder Einzug in die Kaserne als erstes am ersten Tag deine Bibel offen auf den Tisch. Und die restlichen 550 Tage, die lebe dann auch danach. Durch Offenheit, durch Ehrlichkeit, durch Wahrhaftigkeit, da machst du dich nicht immer beliebt. Aber du gewinnst dadurch das Vertrauen der anderen. Du wirst vertrauenswürdig. Nun waren da also noch die neidischen Kollegen, die dem Daniel seine Vertrauensstellung nicht gönnten, und diese Neidhammel, die marschieren zum Leithammel, also zum König, und sagen nun Folgendes zu ihm. O König, es haben die Fürsten des Königreiches, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in den nächsten 30 Tagen etwas bitten wird, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, o König, der soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden. Darum, o König, sollst du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Okay, sagen die Leute vom Rat, okay, ist die Abkürzung für O König, jetzt haben wir den Daniel fast schon in der Hand. Und so ganz nebenbei wird uns hier mal ein Einblick gewährt in den Mechanismus des Personenkultes. Ist ja interessant, dass nicht der König auf die irrsinnige Idee kommt, sich von den Menschen 30 Tage lang als einen Gott anbeten zu lassen. Sondern diese Idee wird ihm ja von seinen Untergebenen, von seinen Hofschranzen suggeriert. Es sind immer die kleinen Geister von unten, die einen Menschen zum Personenkult raufschaukeln. Und wenn der Mensch auf der Regierungsschaukel auch ein kleiner Geist ist, dann gefällt dem das. Dann lässt er sich das gefallen. In unserem Falle sieht man, wie ein mächtiger Mann sich abhängig macht von seinen eigenen Untertanen. Und außerdem zeigt sich, dass selbst der König, der ja angeblich ein Gott ist, dass der abhängig ist von einer über ihm stehenden, unpersönlichen Macht. Es ist hier immer die Rede von dem Gesetz der Meder und Perser, das niemand brechen darf. Selbst der König steckt in einem System von Abhängigkeiten drin und kann nicht machen, was er will. Der kann noch nicht mal, wie wir gleich sehen werden, der Stimme seines eigenen Gewissens folgen. Diese Freiheit, nach seinem Gewissen zu handeln, die hat hier nur einer. Und das ist der Daniel. Weil der sein Gewissen nämlich nicht bestimmen lässt durch den Staat und durch die Regierung und durch die Gesellschaft und durch die Mitmenschen und durch die Umstände und durch die Meinung der Leute, sondern durch Gott. Daniel ist einzig und allein abhängig von Gott. Und je mehr du von Gott abhängig bist, umso freier bist du. Daniel hat die Freiheit, sich an dem staatlich verordneten Personenkult nicht mitzubeteiligen. Und als er von dem neuen Gesetz hört, was da ausgeheckt worden ist, da geht er, so heißt es hier, er geht in sein Haus. Das gibt Zeiten, wo sich der gläubige Mensch am besten in seine vier Wände oder in den Untergrund zurückzieht. Und auch das hat die Kirche immer wieder getan und tun müssen. Jeder Tourist, der nach Italien kommt, der kann dort in Rom, muss ich euch erzählen, ich habe jetzt mal hier im Theater, im Schauspielhaus, ein modernes sowjetisches Stück gesehen. Und da ist ein Mann und eine Frau auf der Bühne und der Mann sagt zu der Frau, soll ich dir mal einen Witz erzählen? Sagt die ja. Sagt er, pass auf, ein sowjetischer Tourist kommt nach Paris. Ja, das ist der Witz, Leute, das ist der Witz. Also versteht ihr, wenn ihr mal nach Rom kommen könntet als Touristen beispielsweise, da könnt ihr dort in Italien die Katakomben besichtigen, die unterirdischen Gänge, in denen die Christen untergetaucht sind, als die große Zeit der Christenverfolgung kam. Für Daniel beginnt jetzt seine Katakombenzeit. Der provoziert den König nicht durch irgendwelche öffentlichen Proteste, sondern er zieht sich zurück, still in sein Haus. Aber dieser Rückzug, der wird für ihn nun nicht zur Verleugnung. Und das ist das zweite Wunder in dieser Geschichte. Gott bewahrt den Daniel vor der Gefahr und Versuchung, jetzt nun auch noch in seinem Haus die Finger von Gott zu lassen. Der hätte sich ja sagen können, wozu soll ich eigentlich noch die Hände falten? Es kommt ja auf die äußere Gebetshaltung nicht an. Oder warum soll ich eigentlich laut beten? Gott hört ja auch so, wenn ich leise bete. Oder warum soll ich denn überhaupt noch beten? Gott ist doch allwissend und der kennt sowieso meine Gedanken. Solche Argumente, die zählen für einen Menschen wie Daniel nicht. Der bleibt treu, auch im Gebet. Der betet und der betet laut, so wie sich's für damals gehört hat und so, dass es damals auch jeder hören konnte. Und das macht ihm absolut nichts aus, dass die Spitzel unten ums Haus rumschleichen und lange Ohren machen und nur darauf lauern, ihn bei der unerlaubten religiösen Handlung zu erwischen. Der Daniel, der war nicht so unverschämt wie der große Kabarettist Werner Fink. Der hat während der Nazizeit die Nazis immer wieder provozierend in seinem Kabarett angegriffen. Als der mal sah, dass die Nazi-Spitzel mit dem Mitschreiben gar nicht mitkamen, die mussten ja früher noch alles mit der Hand mitschreiben, da hat er sein Programm unterbrochen, hat er die Spitzel gefragt, kommen Sie mit oder soll ich gleich mitkommen? Der Daniel hat niemanden auf diese Weise provoziert. Der hat einfach zu Gott gebetet. Und du kannst dir überhaupt den Daniel als ein Vorbild nehmen, wie man beten soll. Ich nenne dir mal 4 Grundsätze, die dir helfen können, wie du dein Gebet richtig gestalten kannst. Erstens, gewöhne dich an regelmäßiges Beten, aber bete nicht gewohnheitsmäßig. Das heißt, beten kannst du ja grundsätzlich immer, aber du hast nicht immer Zeit dazu. Deswegen ist es gut, wenn du dir in deinem Tagesablauf eine Zeit festlegst, aussparst, die frei ist für das Gebet. Zweitens, bete in würdiger Form, aber entwürdige das Beten nicht zu einer Formsache. Beim Beten plauderst du ja nicht mit deinem Kumpel, sondern du sprichst zu dem Schöpfer des Universums. Also begegne ihm mit Ehrfurcht, wie man einer Respektsperson gegenübertritt. Aber weil der Schöpfer des Universums gleichzeitig dein dich liebender Vater ist, da sprich zu ihm aus einem kindlichen Herzen und beleidige ihn nicht mit kalten und leeren Formeln. Drittens, bete immer nach der einen Seite. Der hat immer nach Jerusalem gebetet. Aber bete nie einseitig. Wenn du zum Beispiel Gott betest, musst du nicht nach Jerusalem beten, aber du sollst Gott anreden. Wenn du zum Beispiel in der Gebetsgemeinschaft bist, dann predige nicht deinen Mitchristen, sondern rede wirklich zu Gott. Bete nicht immer dasselbe, besprich mit ihm dein ganzes Leben. Und viertens, bete im Verborgenen, aber verbirg nicht, dass du betest. Und das heißt, mach aus deinem Gebet keine Demonstration. Ich finde das zum Beispiel nicht sehr christlich, wenn man durch lautes Beten einem Atheisten jedes Mal den Appetit vorm Essen verdorbt. Aber es ist genauso falsch, vor anderen zu verleugnen, dass du betest oder vorm Essen betest. Wenn du betest, sei natürlich und sei ehrlich. Der Daniel, der lebt nach diesen 4 Regeln. Und ohne Rücksicht auf die Spitzel, die ihn bespitzeln, hält er sein Gebet. Die hören zu und sausen natürlich sofort. Kaum hat der Amen gesagt zum König. Und jetzt kommt erstmal alles so, wie es in solchen Fällen kommen muss. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, das ist wahr, und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Daniel, der Mann aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast. Denn er betet 3-mal am Tage. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten. Und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die du beschlossen hast, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der Daniel muss sterben. Er muss in die Löwengrube. Und der König, der ihn gerne gerettet hätte, der ruft ihm noch ganz kläglich hinterher, was er im Grunde genommen selber nicht glaubt. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und dann geht der Bericht folgendermaßen weiter. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring, und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilend zum Grabe, zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König rief: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können vor den Löwen? Daniel aber rief: Der König lebe ewig, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube und man fand keine Verletzung an ihm. Denn er hatte seinem Gott vertraut. Und das ist nun das dritte Wunder der Bewahrung, was in diesem Kapitel hier erzählt wird. Und ich möchte das jetzt so stehen lassen, wie es hier in der Bibel steht, ohne den Versuch zu unternehmen, euch das zu erklären. Gott hat den Löwen das Maul zugehalten. Eine andere Erklärung gibt es nicht und es wäre sinnlos, eine andere Erklärung zu suchen. Und auch das haben ja Christen immer und immer wieder erfahren. Gott kann auch dem fiesesten Feind das Maul zuhalten, die Augen zuhalten, die Hände festhalten. Als zum Beispiel die Corrie ten Boom eingeliefert worden ist ins Frauen-KZ Ravensbrück, da war das so, dass eine Leibesvisitation gemacht wurde. Zweimal. Erst mit den Kleidern, die man anhatte, und dann mit dem Kittel des KZs. Und die Corrie ten Boom hat eine Bibel in das KZ mitgenommen. Und bei beiden Leibesvisitationen durch die SS-Leute ist diese Bibel nicht gefunden worden. Gott hat diesen SS-Leuten, diesen Tieren in Menschengestalt, die Augen zugehalten. Als der Daniel, der Knecht Gottes, in die Löwengrube runter musste, da war für ihn der Ofen aus, und zwar endgültig. Aber wo wir Menschen am Ende sind und keinen Hoffnungsschimmer mehr sehen, da ist Gott noch lange nicht am Ende. Als 500 Jahre später Jesus, der Sohn Gottes, ins Grab gelegt wurde, da war ja für ihn auch der Ofen aus. Da erschien kein rettender Engel, sondern da kamen ein paar Soldaten, die haben seinen Leichnam vom Kreuz runtergenommen, haben ihn in die Grube reingelegt. Da wurde noch ein Stein davor gestellt, der wurde versiegelt und dann war Ruhe. Schluss mit dem Jesusrummel, aus mit der Jesusbewegung, Sense mit Jesus. Die Gegner triumphieren, die Jünger resignieren. Und als sie am Morgen des Ostermorgens an das Grab kommen, da ist das Grab auch noch leer. Und da stand allerdings ein Engel. Und er hat zu den Jüngern etwas gesagt, was noch viel unfasslicher ist als das, was wir heute von Daniel gehört haben. Dieser Engel, der hat zu den Jüngern gesagt: Was sucht denn ihr den Lebendigen bei den Toten? Der ist nicht hier, der ist auferstanden. Der Gott, der Daniel aus der Löwengrube befreit hat, der hat auch Christus aus seinem Grab befreit. Und der wird auch dich aus deinem Grab befreien. Und wenn du vielleicht jetzt durch Fremde oder durch eigene Schuld in eine Situation geraten bist, wo du nicht mehr aus noch ein weißt und wo du keinen Ausweg siehst, dann möchte ich dir sagen, es gibt für Jesus keine ausweglosen Situationen. Der Gott, der mit dem Tod fertig wird, der wird auch mit deinen Problemen fertig. Gott kann nicht nur ein paar Löwen, der kann noch ganz andere Kreaturen in Schach halten. Der hält nicht nur Löwenmäuler zu, sondern auch andere Großmäuler, um die zu schützen und zu retten, die zu ihm gehören und die ihm die Treue halten. Das steht in der Bibel im Psalm 18, Vers 26: Den Treuen ist Gott treu.